Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wir blicken auf diesen Freitag. Was war los? Wir wollen mehr wissen, ein paar Sachen auch gerne besser verstehen. Und dazu gehören heute auch die Hackerangriffe auf den US-Wahlkampf. Die hat es ja laut Microsoft gegeben aus Russland, Indien und China. Wir wollen wissen, welche Interessen diese Länder haben an den Hackerangriffen und wer sich da eigentlich auf welche Seite schlägt. Außerdem geht es auch heute bei uns um Moria, das ausgebrannte Flüchtlingslager auf Lesbos. Wie hilft die EU? Wie hilft Deutschland den Menschen, die jetzt Hilfe brauchen? Und wie geht es den Menschen aus Moria?
Viele Griechen auf Lesbos, die wollen, dass die Migranten abreisen und kein neues Lager gebaut wird. Die haben Straßensperren errichtet. Und auch die Flüchtlinge und die Migranten, die haben demonstriert. Die wollen nämlich freigelassen werden, sagen sie. Die wollen weg, nachdem die jetzt so lange in einem völlig überfüllten Lager waren.
Klaus Janssen aus unserer Nachrichtenredaktion fasst die Lage zusammen im frischen Podcast vom Update heute am Freitag, den 11. September. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
In der Nacht auf Mittwoch ist das Lager Moria auf Lesbos in Flammen aufgegangen. Mehr als 12.000 Menschen stehen dadurch auf der Straße, haben fast alles verloren. Jetzt ist Freitag und die Lage ist offenbar immer noch chaotisch. Die Europäische Union und Deutschland wollen nur wenige Flüchtlinge und Migranten aufnehmen. Klaus Janssen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Wie geht es den Menschen aus Moria? Wo sind die?
Ja, die meisten halten sich immer noch rund um die abgebrannten Unterkünfte auf der Insel Lesbos auf. Die haben wieder auf der Straße geschlafen und auf den Feldern, jetzt die dritte Nacht in Folge. Viele haben fast alles verloren. Gesundheitlich besonders Gefährdete, die sind gestern mit einem Schiff abgeholt worden. Der Rest, der ist noch da. Die Behörden in Griechenland, die haben jetzt heute damit angefangen, ein provisorisches Zeltlager zu errichten. Und da sollen erstmal die meisten unterkommen.
Wollen die Menschen denn auch bleiben auf der Insel? Also wollen die in dieses Zeltlager ziehen?
Nee, also damit scheinen viele unglücklich zu sein. Viele Griechen auf Lesbos, die wollen, dass die Migranten abreisen und kein neues Lager gebaut wird. Die haben Straßensperren errichtet, damit eben dieses Lager nicht gebaut werden kann. Die Zelte, die werden jetzt mit Hubschraubern zu diesem provisorischen Lager hingeflogen, weil es anders nicht geht. Und auch die Flüchtlinge und die Migranten, die haben demonstriert. Die wollen nämlich freigelassen werden, sagen sie. Die wollen weg, nachdem die jetzt so lange in einem völlig überfüllten Lager waren. Die fühlen sich im Stich gelassen und ja, der Bereich ist abgesperrt, es gibt kaum Hilfe, wie es heißt, Nahrung, Wasser, Medizin, Mangelware ist das. Und freiwillige Helfer und Nichtregierungsorganisationen, die kommen aktuell noch nicht richtig durch.
Von den mehr als 12.000 Menschen, die jetzt betroffen sind, will die Europäische Union 400 aufnehmen, heißt es jetzt. Deutschland plant mit 150. Wie hat Innenminister Horst Seehofer das begründet?
Ja, Seehofer hat das einen ersten Schritt genannt, also dass 400 Minderjährige auf EU-Länder verteilt werden. Die meisten, die sollen nach Deutschland und Frankreich kommen. Dazu gibt es jetzt noch Zusagen von 8 weiteren Staaten. Überraschenderweise ist da auch das Nicht-EU-Land Schweiz drunter, Österreich aber zum Beispiel nicht. Also das ist der erste Schritt. Dem sollen weitere folgen, sagt Seehofer. Der Fokus, der soll dann in einem zweiten Schritt auf Familien mit Kindern liegen. Aber Seehofer hat auch ganz klar gesagt:
Ich nehme den Satz, 2015 darf und soll sich nicht wiederholen, sehr, sehr ernst.
Wenn die Deutschen ganz alleine handeln würden, dann ist eine europäische Lösung, können sie zu den Akten schreiben.
Ja, Seehofer will lieber vor Ort helfen. Er will das Technische Hilfswerk vorbeischicken. Weitere Hilfsorganisationen, die sollen dann aus Deutschland erstmal Zelte, Betten, Schlafsäcke und so vorbeibringen. Das als erster Schritt.
Was halten die anderen Parteien denn davon? Das war ja auch Thema im Bundestag heute.
Ja, also die Linke will, dass alle Flüchtlinge aus Moria die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kommen. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch, der hat Flüchtlingslager wie Moria den menschenrechtlichen Tiefpunkt unserer Zeit genannt.
Die EU darf nicht länger ein Hort der menschlichen Kälte sein.
Ja, und Seehofers Reaktion hat Bartsch nicht christlich und inhuman genannt. Die Grünen, die wollen, dass deutlich mehr als 150 Menschen aus Moria nach Deutschland kommen. So sieht es auch die SPD. Die will auch, dass Kommunen und Bundesländer halt die Freigabe bekommen, wenn sie halt Flüchtlinge aufnehmen wollen, dass sie das dann auch dürfen. Da ist Seehofer aber dagegen. Und die AfD will, dass niemand kommt. Die AfD hat die Flüchtlinge Feuerteufel genannt und will die Grenzen dicht machen.
Und ist denn endlich mal eine europäische Lösung in Sicht? Von der hören wir ja in den letzten Tagen wieder viel. Eine einheitliche Politik, also zum Thema Flüchtlinge und Migranten, damit eben nicht von Katastrophe zu Katastrophe neu verhandelt werden muss. Wie sieht's da aus?
Ja, einheitliche Lösung ist eher nicht in Sicht. Also der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, der ist auch für die Migration zuständig. Und der hat gesagt, dass nach der Zerstörung von Moria jetzt eine neue, moderne Einrichtung errichtet werden soll, um Asylverfahren schneller durchzuführen. Da müsste aber Griechenland auch noch zustimmen, müsste mitentscheiden. Ja, und die EU-Kommission, die will Ende des Monats neue Vorschläge machen für eine Reform der EU-Migrations- und Asylpolitik. Angela Merkel trifft sich ja auch in einer Woche mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Da wird das bestimmt auch Thema sein. Aber jetzt, das sagt auch Regierungssprecher Steffen Seibert, wird es erstmal darum gehen, für die Familien auf Lesbos eine schnelle Lösung zu finden.
Die EU will 400 Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria auf Lesbos aufnehmen. Die restlichen 12.000 sollen erstmal in einem neuen Lager auf Lesbos in einem Zeltlager untergebracht werden. Infos dazu im Update von Klaus Janssen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist jetzt ein gutes halbes Jahr her. Da hat es ein Friedensabkommen gegeben zwischen den USA und der Taliban, der islamistischen Terrorgruppe. Ausgehandelt wurde, die USA ziehen sich nach für nach zurück, also ziehen ihre Truppen ab aus Afghanistan. Und die Taliban verpflichten sich auf der Gegenseite dazu, nicht mehr mit Al-Qaida gemeinsame Sache zu machen. Ab heute laufen dann die Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und der Taliban. Man trifft sich am Wochenende in Doha in Katar. Nur wie verhandelt man einen Frieden mit einer islamistischen Terrormiliz? Ich frage nach bei Elinor Zaino, die leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul in Afghanistan und ist gerade am Flughafen auf dem Weg nach Kabul. Frau Zaino, den Abzug der US-Truppen hatten die Taliban ja direkt mit der US-Regierung verhandelt. Haben die sich seitdem überhaupt an die Abmachung gehalten?
Ja, schönen guten Abend. Ja, die Taliban waren in der Tat relativ darauf bedacht, sich möglichst an das Doha-Abkommen zu halten und sich da nichts vorwerfen zu lassen. Das heißt, sie haben eigentlich seit Februar, seit dem Abkommen, keine internationalen Truppen mehr angegriffen. Seit Februar ist auch kein NATO-Soldat mehr zu Schaden gekommen. Sie haben auch zivile Ziele und Bildungseinrichtungen nicht mehr angegriffen oder vermieden. Das, was natürlich passiert ist, ist, sie haben die Gewalt gegen Regierungseinrichtungen und auch gegen die afghanische Sicherheitskräfte erhöht. Und begründen tun sie das sogar mit dem Doha-Abkommen. Denn das Doha-Abkommen sieht quasi eine Waffenruhe als Ergebnis der Verhandlungen vor und nicht als Vorbedingung. Und da sagen sie einfach, sie halten sich an das Doha-Abkommen und warten jetzt die Verhandlungen ab.
Wenn wir uns diese Verhandlungspositionen mal angucken, wie gehen diese zwei Parteien da jetzt rein in diese Friedensverhandlungen?
Ja, die Taliban sind in den letzten Wochen und Monaten schon relativ stark aufgetreten und haben sich als sehr stark und geeint präsentiert. Und man hatte teilweise den Eindruck, dass sie ihre eigenen Vorbedingungen ganz gut durchsetzen konnten und das teilweise sogar mit Rückendeckung der USA. Also die USA hatten in den letzten Wochen sehr stark Druck auf die afghanische Regierung ausgeübt, dass sie ihre Vorbedingungen des Doha-Abkommens einhält. Also ein Abkommen, an dem die afghanische Regierung selbst ja gar nicht beteiligt war. Und paradoxerweise haben USA und Taliban aktuell in ihren Hauptzielen auch eine Interessensübereinstimmung. Also die USA wollen ihre Truppen abziehen und das ist eins der Hauptforderungen der Taliban. Allerdings, also wie stark dann die Taliban wirklich sind und wie geeint und homogen sie sind, das wird sich, denke ich, erst im Verhandlungsprozess zeigen. Die andere Seite ist natürlich sehr stark heterogen und erhebt auch den Anspruch, die Bevölkerung in ihrer ganzen Diversität zu vertreten. Und das ist einerseits schwieriger für die andere Seite. Andererseits gibt es ihr natürlich auch eine höhere Legitimität, weil sie sagen kann, wir vertreten die gesamte afghanische Gesellschaft und die Taliban vertreten eben nur eine kleine Gruppe der Gesellschaft.
Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Also die Taliban wollen ja die Scharia wieder einführen. Auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzt dann eben die demokratisch gewählte afghanische Regierung. Wie will man denn da überhaupt zusammenkommen?
Ja, also das ist in der Tat noch relativ offen, wo man sich dann treffen kann. Also Scharia muss man auch sagen, wir haben ja aktuell in Afghanistan eine Islamische Republik. Das heißt, man erkennt schon auch Islam als Staatsreligion an. Und das, was die Taliban fordern, ist, sie fordern weiterhin ihr islamisches Emirat im Gegenzug zur Islamischen Republik. In den letzten Wochen sprechen sie jedoch öfter mal von islamischer Regierung, auch um ein bisschen das Reizwort Emirat zu vermeiden. Am Ende muss man aber gucken, was für ein Inhalt steckt hinter dem Begriff oder hinter dem Wort. Und ich denke, das, was die Taliban versuchen werden, ist eine Art religiöse höhere Instanz in der Verfassung zu verankern, also vielleicht so eine Art religiösen Wächterrat. Dann werden sie versuchen, Staat und Gesellschaft stärker zu islamisieren, beispielsweise im Bildungsbereich, in der Öffentlichkeit, im Berufsleben. Was sie nicht fordern, ist ein Bildungs- oder Berufsverbot für Frauen. Also das fordern sie nicht. Wo man sich dann treffen kann, denke ich, wird sich auch aus der Dynamik dann im Verhandlungsprozess zeigen.
Jetzt sprechen wir die ganze Zeit erstmal natürlich auch nur theoretisch über diese Verhandlungen. Da geht es um politische Interessen natürlich auch. Was ist denn eigentlich mit der afghanischen Bevölkerung? Wie blickt die auf diesen Friedensprozess? Also gibt es da Hoffnung auf Frieden?
Ja, also die Bevölkerung hofft natürlich oder setzt sehr viel Hoffnung in den Friedensprozess und hofft auf einen Waffenstillstand oder hofft auf ein Ende der Gewalt. Und man sieht einfach keine militärische Lösung mehr. Und man ist seit 20 Jahren ist man einer politischen Verhandlungslösung nie so nah gekommen. Und diese Chance, auch wenn man nicht weiß, was am Ende bei rauskommt, diese Chance möchte man jetzt nicht verlieren oder aus der Hand geben. Aber man weiß auch, man hat keine Garantie, dass am Ende Frieden bei rauskommt. Oder selbst bei einem Friedensabkommen heißt es nicht, dass wir ein Ende der Gewalt haben werden. Denn wir haben immer noch ein Dutzend andere Terrorgruppen im Land, die dort operieren. Und eventuell werden auch Teile der Taliban sich abspalten und sich beispielsweise im Islamischen Staat anschließen. Also das ist alles sehr offen und auch kräftezehrend für die Bevölkerung. Aber man hat einfach die Hoffnung, es kann eigentlich nur besser werden. Oder man hofft einfach, dass es besser werden kann.
Frau Zaino, vielen Dank für Ihre Einschätzung hier im Update in Deutschlandfunk Nova. Elinor Zaino von der Konrad-Adenauer-Stiftung über die Friedensverhandlungen, die anstehen jetzt am Wochenende zwischen Afghanistan und der Taliban.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Schwimmbad ist vielleicht schon dicht, Radwege sind eine Katastrophe oder es gibt gar keine, Schlaglöcher in den Straßen und jede Menge Schulden. So geht es vielen Städten und Kommunen in Deutschland. 2.500 Städte und Gemeinden gelten als überschuldet, auch schon vor Corona. Und die Lage wird sich wohl auch erstmal nicht verbessern. Denn gestern haben die Steuerschätzer eine Prognose abgegeben und die gehen eben davon aus, dass im kommenden Jahr fast 20 Milliarden Euro fehlen. Die Gemeinde Witzenhausen in Nordhessen, die weiß, wie das ist, denn die ist seit Jahrzehnten hochverschuldet. Und Daniel Herz ist der Bürgermeister der Stadt und ich habe mit ihm gesprochen über die Lage. Herr Herz, wenn es finanziell so eng ist bei Ihnen, macht Ihnen Ihr Job eigentlich noch Spaß?
Ja, natürlich macht der Job Spaß, auch wenn man natürlich nicht die Handlungsfreiräume hat, die eine Stadt wie zum Beispiel Baunatal hat, die ganz andere wirtschaftliche Voraussetzungen haben als die Stadt Witzenhausen. Aber das tut dem Job überhaupt keinen Abbruch.
Dann lassen Sie uns doch noch mal ein bisschen konkreter gucken. Wenn ich jetzt sage und Sie auch sagen, Witzenhausen ist hochverschuldet, was heißt denn das konkret?
Naja, also Witzenhausen befand sich in den letzten Jahren in einem Entschuldungsprogramm. Das war der Schutzschirm des Landes Hessen. Da sind wir 2017 wieder rausgekommen, um eigentlich direkt wieder in das Programm der Hessenkasse reinzukommen. Also das sind alles Entschuldungsprogramme, die Gemeinden und Kommunen heuer helfen sollen, ihre großen Schuldenberge abzuarbeiten. Und wir zahlen das jetzt jährlich ab. Das heißt, unser großer Schuldenberg an Kassenkrediten ist erstmal weg. Aber wir müssen halt über knapp 15 Jahre das Ganze abbezahlen.
Wie viel müssen Sie denn da noch abbezahlen? Gibt es eine Zahl, die Sie nennen können?
Es sind knapp 12 Millionen im Moment noch.
Klingt viel für mich, ja.
Also für eine kleine Stadt wie Witzenhausen sind das schon enorme Summen. Also da werden andere Städte wie Kassel oder Frankfurt müde drüber lächeln, aber für uns ist das wirklich existenziell.
Wie entscheiden Sie denn überhaupt, also wenn sowieso schon nicht so richtig viel Geld da ist, wie Sie diese Gelder einsetzen? Gibt es eine Prioritätenliste oder wie läuft das ab?
Nein, wir müssen halt erstmal gucken, was ist gesetzlicher Auftrag? Dem müssen wir natürlich sofort oder relativ zeitnah nachkommen. Und alles, was so freiwillige Leistungen sind, wie zum Beispiel ein Hallenbad oder ein Schwimmbad. Mhm. Das steht dann erstmal hinten an.
Was sind gesetzliche Pflichten? Also wo müssen Sie ran? Können Sie da noch mal ein Beispiel geben?
Naja, zum Beispiel die Vorhaltung und die Ausstattung der Feuerwehren, die Kindergärten. Das sind so die Sachen, die wir als kleine Stadt zu tragen haben. Größere Städte haben dann noch die Schulen mit dabei. Das sind so die wirklich großen Finanzierungssachen.
Wenn Sie eben schon die Schwimmbäder ansprechen, ne? Also das haben Sie ja gerade gesagt, das wäre in der Prioritätenliste jetzt weiter hinten. Wir haben in dieser Woche in Deutschlandfunk Nova auch immer mal wieder über das Schwimmbadsterben gesprochen. Das ist ja auch gerade ein Thema, weil einige Kommunen sich das schlichtweg einfach überhaupt nicht mehr leisten können, das so in Betrieb zu halten. Wie sieht denn da Ihr Handlungsspielraum aus? Also Witzenhausen hat so roundabout 16.000 Einwohner. Geht das bei Ihnen überhaupt? Haben Sie ein Schwimmbad?
Wir haben noch ein Freibad, ja, sogar ein ausgesprochen schönes und großes Schwimmbad. Ein Hallenbad haben wir zum Beispiel nicht mehr. Das wurde vor wenigen Jahren geschlossen, dann der Betrieb komplett eingestellt und dann auch abgerissen. Es ging einfach nicht mehr zu finanzieren. Also so ein Freibad kostet uns im Jahr roundabout 500.000, 600.000 Euro. Also wir halten daran fest, die Kommunalpolitik hält daran fest, wir als Verwaltung halten am Schwimmbad fest, weil wir einfach der Meinung sind, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern hier noch irgendwas bieten müssen vor Ort, auch wenn es kaum tragbar ist. Und das Schwimmbäder überall zumachen, kann ich nur verstehen.
Wie viel graue Haare wachsen Ihnen da so pro Jahr? Weil ich höre da eine gewisse Frustration auch irgendwie raus, wenn Sie einem das so erzählen. Also Sie möchten es gerne ermöglichen, weil Sie eben sagen, die Stadt braucht das auch, die Bürgerinnen, die Bürger brauchen das auch. Aber Sie wissen eigentlich nicht so richtig, wie Sie es anpacken sollen. Ich könnte mir vorstellen, dass einen das auch manchmal so ganz schön, ja, vielleicht sauer macht, vielleicht ja frustriert eben auch. Wie ist das bei Ihnen?
Naja, sauer würde ich es nicht nennen, aber das frustriert dann doch schon, wenn man gerne Sachen durchsetzen möchte oder auch ermöglichen möchte, die Voraussetzungen dafür aber viel zu hoch sind oder das Ganze finanziell gar nicht möglich ist. Und ich glaube, in den letzten zwei Jahren sind schon einige graue Haare dazugekommen, aber ja, das gehört auch dazu.
Herr Herz, vielen Dank fürs Interview hier in Deutschlandfunk Nova. Daniel Herz ist Bürgermeister der Stadt Witzenhausen in Nordhessen und wir haben gesprochen über leere Kassen und wie die Kommunen damit umgehen.
Deutschlandfunk Nova Update.
Betteln können die beiden sich immer und das machen sie auch. Nächste Runde Biden gegen Trump.
He lied to the American people. He knowingly and willingly lied about the threat it posed to the country for months. He is unfit for this job as a consequence of it.
And Joe doesn't have the strength, he doesn't have the mental capability to control these people.
Auch heute am 11. September schenken sich die beiden nichts. Dieser Wahlkampf wird nicht nur noch heftiger werden. Er ist jetzt natürlich auch schon wieder interessant und zwar für Hacker. Russische, indische und chinesische Hackergruppen sollen massiv angegriffen haben den US-Wahlkampf. Das berichtet Microsoft. Und zwar, um an E-Mails zu kommen, die entweder den Demokraten oder den Republikanern schaden könnten. Die US-Geheimdienste haben schon länger davor gewarnt. Und wir wollen wissen, welche Hackergruppe verfolgt da eigentlich welche Interessen. Und das gucken wir uns an, zusammen mit dem Politikwissenschaftler Thomas Jäger. Sein Schwerpunkt ist die amerikanische Außenpolitik. Herr Jäger, bei der russischen Hackergruppe soll es sich laut Microsoft um dieselbe Gruppe handeln, die auch schon 2016 den Account von Hillary Clinton angegriffen hat. Wer interessiert sich in Russland denn so stark für die Wahl?
Das ist die Regierung, Frau Meschkat. Und Strontium nimmt sich diese Gruppe jetzt. Und die hacken natürlich die ganze Zeit schon. Aber wie das so ist, wenn der Wahlkampf ist, wenn ganz viele Leute involviert sind in dieser Auseinandersetzung, darum, wer die Macht künftig in Händen hält, da versucht man alles abzusaugen, alles zu wissen, was man überhaupt über diese Leute wissen kann. Und wenn man das Wissen hat, dann gibt es vielleicht das ein oder andere, was man auch in dem Wahlkampf noch benutzen kann, weil die Staaten, die das machen, die haben natürlich Interessen dabei. Und das, was in den USA sozusagen die Alarmglocken schrillen lässt, das ist, dass eben vor 4 Jahren russische Hacker wirklich enormen Einfluss genommen haben. Das kann man jetzt nicht 1:1 nachweisen, aber über Cambridge Analytica, die Verbindung zu russischen Gruppen, ist wahrscheinlich der Wahlsieg von Donald Trump ebenso wie der Brexit überhaupt erst zustande gekommen. Und deshalb schrillen die Alarmglocken seit 4 Jahren in allen Sicherheitsdiensten der USA.
Die US-Geheimdienste, habe ich eben schon gesagt, die haben im Vorfeld ja auch schon gesagt, dass Russland Trump unterstützen würde. Das wäre ihnen durch diese Aktivitäten eben aufgefallen. Nochmal konkreter, was verspricht sich Russland von dieser Wahl in den USA?
Naja, alle Staaten von außerhalb, die haben Interesse dabei. Und es gibt 2, die Trump loswerden wollen. Und es gibt einen Staat, der ist eigentlich ganz zufrieden mit dem, was Trump macht. Und das ist eben Russland. Wenn man sich vorstellt, wie wenig Trump Russland kritisiert hat, verurteilt hat, sanktioniert hat, für all das, was in den letzten 4 Jahren geschehen ist. Russland, die russische Regierung geht davon aus, ein Wahlsieg von Biden wird viel mehr Druck auf das Land ausüben, als das jetzt schon geschieht. Und deswegen versucht man natürlich, den Präsidenten im Amt zu haben, den man sich für kommoder hält. Und das ist etwa bei der iranischen Regierung ebenso. Die versuchen, Trump loszuwerden. Das ist für sie sozusagen der Super-GAU, dass dieser Präsident reinkam. Und die wären wieder glücklich, wenn so jemand wie Biden da wäre. Denn damals gab es den Vertrag, Wiedereingliederung in die Weltwirtschaft und anderes mehr, was Trump eben alles vom Tisch gewischt hat.
Jetzt heißt es im Bericht der US-Geheimdienste auch, dass China dagegen Joe Biden unterstützt. Wie ist denn da der Zusammenhang, beziehungsweise anders gefragt, warum unterstützen die nicht Trump?
Das ist wirklich eine ganz offene Frage. Soweit ich das weiß, weiß man von den chinesischen Hackern, dass die sozusagen links und rechts bei Republikanern, Demokraten und sonst wie alles absaugen. Das machen die ja eben schon die ganze Zeit und wollen erstmal informiert sein. Die chinesische Regierung will ja wissen, wer nimmt denn welche Positionen ein. Die Trump-Position, die kennt man inzwischen. Aber das, was man eben von der demokratischen Position weiß, ist so nach der offiziellen Lesart, die werden gegen China nicht viel sanfter sein. Ganz im Gegenteil. Aber jetzt weiß man ja nicht, was hinter verschlossenen Türen gesprochen wird. Was sagen denn die Berater wirklich? Wer ist da sozusagen auf dem Sprung ins Außenministerium oder ins Finanzministerium? Und das interessiert eine ausländische Regierung natürlich. Das will sie erstmal wissen. Und je nachdem fallen dann Entscheidungen, ob man irgendwas von dem Material, was man da findet, auch noch benutzen kann.
Es gibt wieder Hackerangriffe im US-Wahlkampf. Der Politikwissenschaftler Thomas Jäger von der Uni Köln hat uns eingeschätzt, wer da welche Interessen hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das sieht aus wie aus einer anderen Welt. Wirklich komplett surreal. San Francisco eingehüllt in so eine orange-gelb-rötliche Glocke. Es ist zwar Tag, aber es gibt überhaupt gar keine Sonne, sondern nur dieses orangefarbige, abgedämmte Licht. Die Menschen, die in San Francisco leben, die schreiben auf Social Media, die fühlen sich, als wären sie auf dem Mars. Und dass das so aussieht, das hat etwas zu tun mit den Waldbränden in Kalifornien und in Oregon. Es brennt seit Wochen, seit Mitte August. Und diese Brände, das kommt noch dazu, die haben diesmal viel, viel früher angefangen als sonst. Katharina Wilhelm, das ist unsere Korrespondentin in Los Angeles, die kann uns mehr zur Sage sagen. Katharina, wie sieht es denn eigentlich gerade bei dir aus in Los Angeles? Siehst du da auch sowas Rötliches, Oranges?
Ja, und das war mal die Sonne sozusagen. Also bei uns gibt es auch einige Feuer in der Nähe. Und bei uns ist es so, dass der Ruß unglaublich hoch in der Luft hängt. Und der verdunkelt tatsächlich auch bei uns den Himmel. Also seit gestern, vorgestern ist es so, dass der blaue Himmel gar nicht mehr durchkommt. Und das sind eben keine Wolken, sondern das ist der Ruß von einigen Feuern hier. Und es macht morgens ein ganz merkwürdiges, stark rotes Licht. Da versucht die Sonne noch so ein bisschen durchzukommen. Also ganz komisch, merkwürdige Stimmung, ein bisschen bedrückend, nicht ganz so schlimm wie in San Francisco, aber man merkt schon, es ist merkwürdig einfach. Ja.
Wie schwer, wie groß sind denn diese Waldbrände?
Also es sind tatsächlich leider die schlimmsten, die größten Waldbrände seit der Aufzeichnung, wie man hier so schön sagt. Also mittlerweile sind es über 10.000, wahrscheinlich so um die 12.000 Quadratkilometer allein in Kalifornien, die schon verbrannt sind. Und mittlerweile sind alle 3 Westküstenstaaten davon betroffen. Also im Norden Washington State, dann Oregon und auch Kalifornien sind betroffen. In Oregon zum Beispiel bedrohen die Feuer gerade die Stadt Portland. Da geht es so um die Vororte und da sagt man eben, also beziehungsweise da hat man jetzt den Notstand ausgerufen, weil man befürchtet, dass diese Feuer eben auf viele Häuser übergreifen könnten. In Kalifornien ist es so, dass es besonders schlimm ist im Norden, so rund um San Francisco und die Hauptstadt Sacramento. Da sind tatsächlich viele, viele Menschen betroffen. In Oregon zum Beispiel musste fast 500.000 Menschen schon evakuiert werden. Und hier sind's, hier geht es noch so einigermaßen, sage ich mal. Es sind einige Ortschaften zwar betroffen, aber die meisten Feuer sind noch dort, ja, wo eher wilde Natur ist. Trotzdem sind auch da Menschen betroffen, wenn die zum Beispiel campen oder wandern gehen wollen.
Es gibt ja diese Brände schon relativ regelmäßig. Also jedes Jahr, die Menschen, die dort leben, die kennen das ja auch schon ein bisschen. Aber in diesem Jahr sind diese Brände eben ungewöhnlich früh. Woran liegt denn das?
Ja, also wir haben eigentlich so ab Mitte, Ende September fängt die Feuersaison traditionell sozusagen an, das wissen wir schon. Ja, in diesem Jahr liegt es daran, dass der Sommer unglaublich trocken und heiß war. Trockener und heißer als sonst. Wir hatten hier wirklich Hitzerekorde, die aufgestellt worden sind. In Los Angeles zum Beispiel hatten wir fast 50 Grad in einem Stadtteil. Das ist total außergewöhnlich. Das haben wir hier normalerweise nur in der Wüste, im Death Valley oder so. Und da sagen eben Klimaforscher, das liegt am Klimawandel, der sich in Kalifornien besonders heftig zeigt, indem tatsächlich die Jahreszeiten einfach noch mal extremer werden. Also dass wir einfach noch trockenere Sommer bekommen als sonst, dass sie auch noch heißer werden. Es hat auch noch ein bisschen was damit zu tun mit dem Forstmanagement hier, dass es da leider auch Probleme gab, dass da nicht genug zurückgeschnitten wurde. Denn man muss ja versuchen, den Feuern sozusagen die Nahrung wegzunehmen. Und das Problem ist, dass zu viele Büsche und auch tote Bäume stehen lassen wurden. Das hatte Kostengründe, da wurde einfach Geld eingespart. Und das rächt sich jetzt eben. Das heißt, die Feuer, die passieren, die werden ausgelöst und dann haben die auch noch unglaublich viel zu fressen sozusagen und deswegen lassen die sich auch schlecht eindämmen.
Einige Menschen sind ja bei diesen Bränden auch schon ums Leben gekommen. Du hast gerade schon gesagt, es sind schon unheimlich viele evakuiert worden. Es gibt Wohngebiete, die wirklich komplett zerstört sind. Was passiert denn jetzt eigentlich mit den Menschen, die ihre Häuser verloren haben?
Ja, das ist eine super gute Frage und es ist leider sehr unterschiedlich. Wenn die Menschen versichert sind, dann gibt es zumindest die Hoffnung, dass eine Feuerversicherung dafür aufkommt. Das dauert manchmal auch noch relativ lange. Es gibt aber auch Menschen, die sind zum Beispiel nicht mehr gegen Feuer versichert, weil Versicherungen gar nicht mehr greifen, weil die Brände immer stärker geworden sind in den vergangenen Jahren, sodass sich einige Versicherer zurückgezogen haben oder die Policen so teuer wurden, dass es sich Menschen nicht mehr leisten konnten. Und ich weiß zum Beispiel, dass 2018, da gab es ein ganz schlimmes Feuer in der Stadt Paradise. Da sind über 80 Menschen ums Leben gekommen. Und ich weiß, dass da immer noch Familien, die betroffen waren, zum Teil immer noch nicht in der richtigen Wohnsituation drin sind, dass die teilweise noch in ihren Autos leben, weil die sich das Leben so nicht mehr leisten können, weil alles teurer wird. Generell ist es in Kalifornien relativ teuer. Und die werden dann auch irgendwann alleingelassen. Also der Staat hilft vielleicht am Anfang so ein bisschen mit. Es gibt vielleicht ein bisschen Geld und Unterstützung oder es gibt die Möglichkeit, in irgendwelche Shelter zu gehen. Also das heißt, irgendwo unterzukommen für die erste Zeit. Aber irgendwann dann müssen die selber damit klarkommen. Und das wird immer schwieriger für sie.
In Kalifornien und in Oregon wüten schon seit Wochen heftige Waldbrände. Aktuelle Infos dazu in Deutschlandfunk Nova im Update von Katharina Wilhelm.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gottesdienste mit Besuchern, Profifußballer, die nach strengen Corona-Beschränkungen wieder an die Arbeit durften, dann auch wieder irgendwann die Restaurants. Aber bei Bordellen, da ging im letzten halben Jahr wegen Corona gar nichts. Das Infektionsrisiko bei der Sexarbeit sei zu hoch, so wurde das begründet von den Behörden. Inzwischen haben einige Bundesländer das Prostitutionsverbot aber wieder aufgehoben. Dominik Peters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, unter welchen Bedingungen dürfen die Bordelle denn wieder öffnen?
Also da, wo Bordelle wieder öffnen dürfen, da herrschen im Prinzip die gleichen Regeln wie bei anderen Branchen auch, die Dienstleistungen im sogenannten körpernahen Bereich anbieten. Das heißt, jeder Betrieb muss erstmal überhaupt ein Hygienekonzept vorlegen, um wieder öffnen zu dürfen. Die Sexarbeiterinnen selber übrigens auch. Und das müssen die Behörden dann erstmal absegnen.
Was heißt denn das dann ganz konkret?
Also das ist ein ganzer Katalog an Regeln, aber zum Beispiel Arbeit nur auf Termin, alle möglichen Desinfektionsmaßnahmen, Hände desinfizieren, Flächen desinfizieren und so weiter und so fort. Mundschutz beim Geschlechtsverkehr, Räume lüften, Kontaktdaten müssen hinterlegt werden. Das macht die Sache natürlich komplizierter, aber ich habe Aya Velasquez gesprochen, 33 Jahre alt, Sexarbeiterin in Berlin und die sagt...
Also ich denke, das wird ganz großartig funktionieren und die Sexarbeit war ja schon vorher auch eine Branche, wo, sage ich mal, Sex unter den hygienischsten und klinischsten Bedingungen stattgefunden hat, unter denen das überhaupt geht. Also mehr als im Privatleben auf jeden Fall.
Aya arbeitet im High-Class-Escort-Bereich, also hochpreisiges Segment, seit ungefähr einem Monat wieder, seit es in Berlin eben wieder erlaubt ist.
Wie steht die Branche, also wie stehen die Sexarbeiterinnen, Arbeiter denn momentan überhaupt da?
Also wie sich das jetzt entwickelt, ob Kundschaft kommt, das wird man in den kommenden Monaten erst sehen. Aber fest steht, einige Bordelle mussten schon schließen. Ganz prominenter Fall, das größte Bordell in Europa, das Pascha in Köln. Mhm. Und viele SexarbeiterInnen, Ende 2019 waren in Deutschland gut 40.000 offiziell gemeldet. Viele hat das natürlich selbst dann auch persönlich hart getroffen, sagt Aya. Manche wollten keine Hilfen beantragen, aus Scham, aus Angst. Manche waren mit der Bürokratie überfordert und manche haben auch schlichtweg keinen Anspruch.
Und diese Menschen haben wirklich nur überlebt durch illegales Weiterarbeiten, durch die Versorgung von Tafeln, durch Spenden, durch Nothilfefonds, die zum Beispiel von meinem Berufsverband gesammelt wurden. Aber die Politik hat hier die Menschen absolut im Stich gelassen.
Warum bewerten die Politiker das denn jetzt anders, wodurch die Zahlen wieder ein bisschen steigen bei Corona?
Die Landesregierungen, die sehen das gar nicht unbedingt anders als vorher. Die Verbote gelten ja zum Beispiel weiter in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Aber da, wo Prostitution jetzt wieder erlaubt ist, da haben das ja im Wesentlichen Gerichte durchgesetzt. Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, auch in NRW jetzt in dieser Woche. Der Berufsverband, der spricht von einem systematischen Ausbluten lassen. Und Sexarbeiterin Aya, die sieht das auch so.
Wir zollen so vielen Berufen Wertschätzung und Respekt, die was mit dem Dienst am anderen zu tun haben. Also man denke an die Altenpflege und die Krankenpflege. Und ich frage mich wirklich, warum uns das so schwerfällt, das in Bezug auf die Sexarbeit genauso zu tun.
Ja, sie glaubt, dass viele es sich zu leicht machen und überhaupt nicht differenzieren zwischen Menschenhandel, Armutsprostitution und eben freiwilliger Sexarbeit. Mhm. Und sie glaubt auch, dass das moralische Gründe hat. Also dass Sexarbeit halt einfach in der Gesellschaft und auch in der Politik weiter als schmuddeliges Geschäft angesehen wird. Und dass das jetzt in der Corona-Krise halt nochmal stärker zum Tragen kommt. Dass Corona nochmal so reaktionäre Denkweisen verstärkt. Das hat sie mir so gesagt.
Sexarbeit und Corona, wie da die Lage im Moment aussieht. Dominik Peters, unser Nova-Reporter, hat es zusammengefasst im Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.